Das kann ich nur bestätigen. Also bei den Sachen, die wir aktuell auf dem Tisch haben, die wir abarbeiten, sind das ganz klassisch sowohl Sell-Side als auch Buy-Side. Als Investoren, ausländische Investoren, in der Regel halt Private Equity oder mit Private Equity Geld. Und wir sehen faktisch, also ich habe jetzt schon lange keinen Deutschen mehr dort, jetzt mal über das, was aus der Kasse bezahlt werden kann, bis 10 Millionen dort aktiv werden sehen.
Willkommen bei Loan to Value, dem Schlüsselpodcast für Immobilienfinanzierung und Investition. Hier diskutieren Experten und Branchenführer über die neuesten Entwicklungen im Immobilienmarkt. Begleitet von einem Gin tauchen wir in tiefgehende Gespräche ein. Freuen Sie sich auf spannende Einblicke mit unserem Gastgeber Stefan Meyer.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir begrüßen heute Matthias Lover, Partner bei Grant Thornton für den Bereich Immobilientransaktionen, steuerliche Beratung, alles, was darum noch so dazugehört. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen, Stefan. Schön, dass ich hier sein darf.
Sehr gerne. Einen Gin haben wir natürlich auch dabei. Heute haben wir Whitley Neal Gooseberry. Den können wir gleich mal verkosten.
Salute.
Salute.
Sehr gut, würde ich mal sagen, oder?
Der läuft ganz gut.
Ja, absolut.
Wir haben es ja schon spät.
Ja. Spät ist relativ.
Genau. Wie geht's dir?
So würde ich mal sagen, ganz gut. Das Wetter könnte schöner sein. Ich trauere dem Sommer etwas hinterher. Ich bin eher der Sommertyp, aber sonst würde ich sagen, sehr, sehr gut.
Sehr schön. Bist gesund von der Expo wiedergekommen?
Im Gegensatz zu meinen Kollegen, ja.
Die Messegrippe hatten wir auch nicht, nee. Aber ich kenne viele, die es erwischt hat. Na gut, das bleibt ja nicht aus.
Das passiert dann auch mal.
Genau. Ich wollte mit dir sprechen über deine Themen. Tax and Structuring. Wie siehst du den Markt gerade? Merkst du eine Belebung, was Transaktionen angeht oder vielleicht gar Neubau? Wie sind da aktuell so deine Erfahrungen in den letzten Monaten?
Also da muss ich am Ende des Tages, glaube ich, etwas unterscheiden zwischen dem, was man so hört,
ja,
und dem, was ich tatsächlich aktuell erlebe. Wenn ich das mal nehme, was ich so höre, dann gehe ich aktuell immer noch davon aus, dass die Situation recht verhalten ist. Also man sieht schon viele Portfolien auf dem Markt, die verkauft werden sollen. Mhm. Das Interesse der Käufer ist immer noch eher mäßig, würde ich sagen. Ja. Da ist immer noch dieser Preisfindungsdruck da.
Ja.
Wenn ich jetzt das sehe, was wir aktuell machen, dann würde ich sagen, wir sind gut ausgelastet. Wir haben mehrere parallele Transaktionen, sowohl als auf Käufer- als auch auf Verkäuferseite. Mhm. Wenn man jetzt fragt.
Mindestens einen Deal kenne ich.
Wenn man sich jetzt fragt, was für Assetklassen das aktuell sind, die gut laufen, also Resi geht immer, mhm, weil Berlin der größte Markt für Apartments ist oder für Wohnimmobilien,
ja,
ist Berlin halt auch der große Fokus bei den meisten, wenn die was machen, aber auch Nordrhein-Westfalen erstaunlicherweise, mhm, geht immer wieder mal was und dann natürlich Logistik und alles, was so Richtung Infrastructure
geht. Ich bin der größte Logistik-Fan. Also klar, brauchen wir alles, aber aus Wertsicht und Banksicht ist das Risiko bei Logistik schon groß. Also in der Regel geht man davon aus, dass nach Beendigung der ersten Mietlaufzeit die Miete sich halbiert, circa, je nachdem.
Also ich würde da den Unterschied machen, wenn man als Logistikanbieter für Logistikimmobilien ein relativ großer Player ist, hat man sehr gute Marktsituation, weil man dann natürlich mit bestimmten Suchenden sprechen kann, mhm, bevor man baut, bevor man weiterentwickelt. Ich sehe das, was du sagst, sehr stark bei den Kleineren, die einfach gar nicht diese Marktdurchdringung haben, die haben halt einen Standort, die haben in der Regel 5 Logistikimmobilien. Das halte ich auch für eine schwierige Situation in der Anschlussvermietung. Aber die großen Player, die sehr viele Immobilien haben, die entwickeln ja auch sehr langfristig in Abstimmung mit den Leuten, mit denen die längerfristig zusammenarbeiten.
Ja. Vom Klientel her, was aktuell kauft, sehen wir gerne auch deine Einschätzung dazu, eher ausländisches Geld. Ja, also die Deutschen sind noch verhalten. Man sieht ein bisschen was von Family Office, die jetzt wieder zuschlagen. Aber ansonsten sehen wir viel ausländisches Geld, Private Equity, Fondsgesellschaften, will ich sagen aus der ganzen Welt, aber UK, Lux-Based-Themen, USA, ein bisschen was aus Asien. Das ist das, was wir aktuell sehen. Bei den Deutschen eher verhalten, also die, ich sag mal, diese, sagt man Family Office oder Mittelständler, die sich irgendwo in der Immobilienbranche rumtreiben, die machen immer noch ihr Geschäft, die waren das sicherlich auch abwartend, aber die sind in der Regel kapitalstark und haben die Fantasien nicht so mitgemacht, die es in den letzten Jahren gab und bauen jetzt wieder, behalten was, verkaufen was, also da geht ein bisschen was. Wie nehmt ihr das wahr?
Das kann ich nur bestätigen. Also bei den Sachen, die wir aktuell auf dem Tisch haben, die wir abarbeiten, sind das ganz klassisch sowohl Sell-Side als auch Buy-Side. Als Investoren, ausländische Investoren, in der Regel halt Private Equity oder mit Private Equity Geld. Und wir sehen faktisch, also ich habe jetzt schon lange keinen Deutschen mehr dort, jetzt mal über das, was aus der Kasse bezahlt werden kann, bis 10 Millionen dort aktiv werden sehen. Wobei man insgesamt sagen muss, wenn man sich die Deal-Volumina der über die letzten Jahre anschaut, dass die Deal-Volumina deutlich nach unten gegangen sind. Also wenn man heutzutage mal eine Transaktion hat, die im Real Estate-Bereich deutlich über 100 Millionen ist, jetzt sage ich Asset Value, gar nicht Entity Value, aber erstmal nur der Asset Value, dann ist das schon eher die Ausnahme. Mhm. Der Regelfall, würde ich sagen, ist schon deutlich kleiner. Okay. Ja, aber ich sehe auch eher ausländische Investoren, eher Private Equity, die ja nochmal ganz anderen Blick auf den deutschen Markt haben, auch auf Berlin haben, als die Deutschen deutlich aktiver.
Also Berlin sehe ich gerade aktuell, ich habe die Meinung jetzt mehrere Male gehört und wir kennen doch beide gemeinsam eine Sache, wo das auch so gelebt wird. Die Investoren wollen zwar Berlin, aber sie wollen kein Berliner Grundbuch haben. Das heißt, sie kaufen gerne im Speckgürtel, ja, irgendwas, was vielleicht einen S-Bahn-Anschluss hat. Da gibt es ja gerne Wohnanlagen aus den 90ern, End-90ern, Anfang 2000ern. Klassische Siedlung, ob welche Himmelsrichtung auch immer es da gibt. Das wird gerne gekauft, weil sie halt vor der aktuellen Politik als auch der zukünftigen Politik, wir haben 26 Abgeordnetenhauswahlen, so wie es scheint, wird es relativ rot werden, doch Hemmungen haben, was da noch so kommen könnte. Deswegen sind sie gerne 500 Meter außerhalb von der Stadtgrenze. Das merken mich schon alle anderen Städte. Habe ich noch von denen jetzt keine Berührungspunkte gehört, aber Berlin schauen sie sich dann schon sehr genau an, wenn sie dann in Berlin was erwerben wollen. Lieber am Stadtrand, was da also gibt. Das sehe ich schon.
Also da gebe ich dir recht. Dieses Thema der politischen Unsicherheit nimmt einen großen Teil in den Diskussionen aktuell ein. Und ich kenne einige, mit denen ich gesprochen habe, die gesagt haben, dass für sie aktuell, also jetzt Berlin, nicht in Frage kommt. Wenn ich von Berlin spreche, dann meine ich immer so ein bisschen diesen Speckgürtel oder das, was da in Brandenburg liegt, zählt für mich zu Berlin dann halt dazu.
Das ist ja, ich glaube, da wird am meisten gebaut. Also im Berliner Speckgürtel außerhalb Berlins, was auch an Logistik oder an Wohnen dort gemacht wird. Wir haben viele Industrieansiedlungen, ob es jetzt im südöstlichen Bereich Tesla ist, da geht eigentlich alles gefühlt. Ja.
Genau, kann man nicht anders sagen.
Und alles, was unten am südlichen Berliner Ring ist, ist auch Logistik, Produktion, ob man nach Königs Wusterhausen, Ludwigslust und, nicht Ludwigslust, Ludwigsfelder heißt es, meine Güte, ist, da brennt auch die Luft, da gibt es der Wohnraum auch knapp. Und die Leute bezahlen dort ihre Miete selber. Ja, also es ist schon, man merkt es schon, also da findet wirklich was statt. Also auch die Wirtschaftspolitik, die Brandenburger in den letzten Jahren da gefahren haben, die war nicht die schlechteste.
Na gut, ich bin ja nur in dem alten Teil Deutschlands groß geworden. Und viele der Entwicklungen erinnern mich an meine Jugend. Und ich frage mich immer, was die Erwartungshaltung ist, wenn man etwas erreichen will und sich komplett gegen die Investoren stellt, das muss man einfach sagen, das ist eine total kritische Situation. Und das betrifft ja jetzt nicht nur die Immobilieninvestoren, da geht es ja faktisch um alle Investoren. Also einer meiner Mandanten, dem gehört ein Grundstück, der wollte, oder ein Gebäude, da wollte Google einziehen. Mhm. Und da gab es starke Proteste dagegen, dass Google nicht eingezogen. Mhm. Das hat ja zwei Effekte. Also das ist A, für den Immobilieninvestor war das natürlich eine schlechte Sache, aber für den Standort Berlin wäre es ja jetzt nicht die schlechteste Sache gewesen, wenn ein Unternehmen wie Google sich hier angesiedelt hätte und nicht in München. Und man hat immer das Gefühl, dass welche Partei auch immer, die sehr, sehr, sehr linke Ideen hat, dass das Geld aus der Steckdose kommen würde und da keiner für arbeiten muss. Und das ist halt nicht so. Das spüren wir halt im Immobilienbereich ganz stark.
Absolut. Also da gibt es da sehr, sehr viele Beispiele für, auch wie lange Themen dauern. Hatten wir hier auch schon öfters im Podcast besprochen. Wenn wir uns jetzt bei der Idee haben, ein Grundstück zu erwerben, weil da ist eine Ecke frei und wir wollen was bauen, also ob wir das noch vor Renteneintritt schaffen, ist eine große Frage. Ja, und wenn du dann halt mal auch die Rechnung aufmachst mit Bauzeitzinsen, die dir irgendwann gehen für das gebundene Kapital, macht das alles keinen Sinn mehr. Und wenn dir dann noch politische Stolpersteine in den Weg gelegt werden, wie jetzt auch die rückwirkende Kappung der Baujahre, ab wann die Mietpreisbremse gilt, macht die Sache nicht attraktiver für Investoren. Und zu glauben, dass alles die kommunalen Unternehmen machen können oder genossenschaftlichen oder wie sie denn alle heißen, das müssen wir mal abwarten. Also auch große Berliner Wohnungsunternehmen, war auch jüngst in der Presse, haben Finanzierungsthemen, da stehen Anleihen aus in der Höhe von 1,1 Milliarden, die noch alle eine 0 oder eine 1 vorne haben. Wenn die refinanziert werden müssen, dürfte es auch nochmal interessant werden.
Stell dir vor, du hast dein Trauminvestment mit einer bombastischen Rendite gefunden. Dein Bankpartner gibt dir Konditionen auf Einstandsniveau. Tilgung ist kein Muss und ein Gutachten ist auch nicht erforderlich. Die Rückzahlung ist jederzeit möglich und von Covenants hat die Bank noch nie etwas gehört. Glaubst du, diese Geschichte entspricht der Wahrheit? Dann muss ich dich leider enttäuschen. Diese Geschichte ist frei erfunden. Die Wahrheit finden wir für dich heraus. Buche dir gern ein Kennenlerngespräch. Informationen findest du in der Podcast-Beschreibung.
Also wir sehen ja, also durch unsere Arbeit eigentlich, haben wir einen guten Einblick in viele Unternehmen. Und ich sag mal, viele sind froh, dass die Zinsen zurückgegangen sind. Aber natürlich ist die Refinanzierung immer noch ein ganz großes Thema. Und das Risiko, dass die Zinsen wieder ansteigen, jetzt wegen den Entwicklungen, die es insgesamt geopolitisch gibt, die sind ja nicht ganz unrealistisch, gerade wegen der Spannungen, die da zwischen China und den USA auftreten. Und das ist schon eine große Gefahr für die Unternehmen.
Ja, also das, in welche Richtung die Zinsen entwickeln, gerade in Deutschland wird das spannend sein, durch die exorbitante Verschuldung, die wir jetzt ja mit 2x500 Milliarden, sondern die Politik dort in den Raum gestellt hat, machst du natürlich die Bonität von Deutschland auch deutlich ein Stück schlechter. Und somit werden auch da die Spreads deutlich steigen, sodass der Einstand möglicherweise günstig ist, aber die Aufschläge, die uns dann erwarten, die dürften spürbar sein.
Das, glaube ich, kann man nur so bestätigen.
Ja. Wir haben ja noch so spannende Themen. Die ganze Welt spricht über KI. Ja. Auch in der steuerlichen Beratung und anderen Beratungs- oder Verwaltungsunternehmen ist das ein Thema. Arbeitet ihr schon mit KI? Wie siehst du den Ausblick? Ich glaube, für den professionellen Immobilieninvestor ist das vielleicht noch nicht so das Thema, aber für das Brot- und Buttergeschäft von Lohnsteuer, Jahresausgleichen etc. wird das ein Thema sein. Wie sind eure Erfahrungen? Wie habt ihr da vielleicht Planung oder in welche Richtung geht es da bei euch?
Ich finde immer, KI ist ein sehr hochtrabendes Wort für das, was wir aktuell nutzen. Wir nutzen da entsprechende Nachschlagewerke. Also da haben Anbieter, die jetzt Lexika herausgebracht haben oder bestimmte Standardwerke zu Gesetzen, bieten faktisch sowas wie ChatGPT an. Man kann eine Frage formulieren und kriegt eine Antwort, die vorformuliert ist. Das kann man nutzen. Ich mache das auch manchmal. Gerade bei den Standardfragen und Standardantworten kriegt man halt auf eine einfache Frage doch eine relativ ausführliche Antwort. Das Risiko ist halt immer, dass man am Ende beurteilen muss, ob die Frage und die Antwort zusammenpassen und ob die Antwort dann richtig ist. Dazu zwei Beispiele. Als wir dieses Tool, was wir nutzen, vorgestellt bekamen, hat die Kollegin, die das gemacht hat, von dem Verlag, gesagt, die und die Frage, wissen wir alle, das ist die und die Antwort. Die Antwort, die dann ausgespuckt war, da war leider falsch, war nicht das, was jeder wusste, was richtig ist. Und das Zweite hatte ich jetzt selbst in meinem Berufsleben. Mandant rief an, sagt, hat eine Frage und sagte dann, als ich zurückrief, hat sich erledigt, ich habe ChatGPT gefragt. Und dann sagte ich zum Mandanten, Mensch, wollen wir testen, wie gut ChatGPT war. Und dann hat er mir erzählt, was die Frage war, was die Antwort war. Und dann habe ich gesagt, du, das Frage komplett richtig, die Antwort von ChatGPT komplett richtig. Auch die Frage, die du gestellt hast, das hat hundertprozentig gepasst. Du hast nur die falsche Frage gestellt. Und deswegen ist die Antwort eigentlich auch nicht das, was du wissen willst. Was für mich dann am Ende des Tages immer das Risiko in sich birgt. Also ja, ich bin für KI, ich bin für Technik. Aber wir müssen sicherstellen, dass das, was da passiert, auch immer noch jemand drüber gucken kann oder jemand das versteht, was da als Antwort kommt und beurteilen kann, ob das richtig ist und ob das eigentlich auch die Frage auch richtig ist.
Die Frage bei diesem ganzen Thema AI, KI ist ja genau, was du sagst. Ist das richtig, was da rauskommt? Ab wann erreichen wir den Punkt, und der ist, glaube ich, nicht so weit weg, an dem sich keiner mehr diese Frage stellt, wo die KIs gegenseitig voneinander abschreiben, ja? Und keiner mehr hinterfragt. Also wir hatten ja kurz im Vorfeld auch gesprochen, dieses Thema in Australien, dass da also der ein oder andere Bericht, der da vorgelegt wurde, per ChatGPT oder irgendeiner anderen AI geschrieben wurde, grobe Fehler enthielt und daraufhin Entscheidungen getroffen wurden. Ja, ab wann ist dieser Punkt erreicht, dass keiner mehr hinterfragt, weil es zu bequem ist? Oder verstehst du, auf was
ich hinaus will? Absolut. Ich glaube, der Unterschied oder... Ich würde da auch so den Unterschied immer machen, also wenn einer eine gewisse Skepsis gegenüber technischen Systemlösungen hat, dann hinterfragt er das, weil für ihn es natürlich ein inneres Bedürfnis ist, nachzuweisen, dass das, was da rauskommt, nicht richtig ist. Wenn jemand der Sache relativ positiv gegenüber eingestellt ist, dann wird diese Frage oder das Hinterfragen deutlich geringer sein. Das ist auch, was ich so manchmal als Bedenken habe, dass durch diese einfach die Technik, diese Zugänglichkeit von Handys, Tablets, Fernsehen, dass die Menschen immer weniger in der Lage, und das merke ich bei mir teilweise, wir sind immer weniger in der Lage, mal einen Artikel in der Zeitung, der eine Stunde Konzentration erfordert, diese eine Stunde Konzentration zu erbringen, ohne innerhalb dieser einen Stunde 86 Mal auf Nachrichten auf deinem Handy zu reagieren. Und das halte ich für die größte Herausforderung, dass wir wieder lernen, dass man auch mal mit einer Sache sich mal eine Stunde beschäftigen muss, ohne dann sich ablenken zu lassen.
Und das, also ich merke es bei mir tatsächlich auch, also wenn ich mal einen längeren Artikel oder was weiß ich lese, wie oft man aufs Handy schaut oder auf die Uhr oder abgelenkt ist oder man auch selber merkt, dass man, ich merke es an mir zumindest, wenn ich mal eine halbe Stunde was gelesen habe, ich will nicht sagen, raucht mir der Kopf, aber sich eine halbe Stunde zu konzentrieren, was ja früher völlig normal war, hast du mal eine Stunde ein Buch gelesen oder sowas, das hat sich schon verändert. Also
das stelle ich auch bei den Mitarbeitern, ich stelle es bei mir fest, ich sehe es bei den Mitarbeitern, es fällt natürlich bei anderen mehr auf als bei einem selber, da muss man immer. Sich natürlich immer wieder auch mal selber stärker beobachten, aber dass man sich so irgendwo mal hinsetzt und einfach die Zeit genießt oder etwas liest, ohne dann permanent aufs Handy, das nimmt einfach ab. Und man ist halt auch viel eher mit oberflächlichen Antworten zufrieden. Also dieses Hinterfragen von Begriffen, ich kann mich daran erinnern, als ich während meiner Frankfurter Zeit bei einer, die würden sagen, Magic Circle Law Firm gearbeitet habe und dann Gesetzesvorhaben interpretiert wurden, da konnte man sich über einzelne Absätze stundenlang diskutieren, wie die Begriffe auszulegen sind, welche Bedeutung ein bestimmtes Komma hat, wie bestimmte Worte ganz genau zu interpretieren sind. Das ist schon verrückt und das passiert heute halt immer weniger oder bei der Mehrheit der Bevölkerung immer weniger.
Ja, das sieht man stark. Also das Hinterfragen der Themen ist gar nicht mehr so. Es wird einfach, es wird immer gerne banalisiert mit Generation TikTok. Da erzählt einer im Video, das ist so und so, ob das nun politisch, wissenschaftlich oder in welche Richtung auch immer ist. Und dann wird das stumpf nachgeplappert, ohne selber mal vielleicht mal dazu was nachzulesen, wenn es einem vielleicht auch zu schön vorkommt, was da erzählt wird, oder zu schlecht.
Einfach mal oftmals sind Sachen, die sich zu gut anhören, sind einfach wirklich zu gut,
so ist
dass
es.
Sie richtig sind.
Genau, also das findet halt weniger statt und das beschleunigt natürlich so ein Thema AI noch viel mehr, weil die Jugend dann im Zweifel auch nicht mehr selber mal Google zumindest anschmeißt, auch schon zu faul für, sondern ChatGPT fragt.
Bei Google kommen ja drei Antworten raus und dann muss man sich entscheiden, was man liest, und bei ChatGPT gibt es halt nur eine Antwort, das ist ja viel einfacher. Und ja, das ist vielleicht noch kurz, fasse das, was da geschrieben wurde, nochmal kürzer zusammen, ich kann mich nicht so lange konzentrieren, dann kriegst du halt drei Stichworte.
So ist es. Es bleibt spannend, wir gucken mal, wie blöd wir alle noch wären. Kleiner Exkurs noch in dein Metier. Was hat sich aus deiner Sicht in den letzten Jahren oder was steht noch in Zukunft aktuell auf dem Tableau? Steuerliche Änderungen für Ankäufe, Transaktionen im Allgemeinen oder Immobilien? Was sind so Herausforderungen oder was sind Themen jetzt in den letzten ein, zwei Jahren gewesen, die keiner vielleicht auf dem Schirm hat oder die vielleicht auch noch kommen? Was hast du da Schönes?
Also Geheimnisse kann ich nicht verraten. Ich glaube, der größte Treiber ist aktuell die Reduzierung des Körperschaftssteuersatzes. Ich sage immer, wir Steuerberater im Immobilienbereich, wir haben genau zwei Aufgaben eigentlich. Also wir vermeiden Grunderwerbsteuer, wenn sie nicht wirklich gezahlt werden soll. Und wir verhindern, dass unnötigerweise Gewerbesteuer gezahlt wird. Also entweder, weil keine deutsche Betriebsstätte besteht oder weil die erweiterte Kürzung in Anspruch genommen werden kann. Und dann bleibt die Körperschaftssteuer, die ist aktuell 15%, was ja schon, ich sag mal, an ein Niedrigsteuerland erinnert. Und wenn man die noch auf 10% herabsenkt, dann sind das einfach mal, ich lasse jetzt mal die aus Vereinfachungsgründen den Soli-Zuschlag außen vor, dann sind wir bei einem Drittel weniger Steuern. Und das ist schon eine materielle Änderung. Wir merken das aktuell schon in Kaufvertragsbehandlungen bei Share Deals und der Frage der Bewertung von latenten Steuern. Gerade welchen Steuersatz legen wir da dem zugrunde? Und dann ist ja zwischen 10 und 15% alles vertretbar. Und die Unterschiede, die sind dann halt, wie gesagt, materiell, wenn das ein Drittel weniger ist, der Steuersatz, das ist schon materiell. Das, was, wenn man jetzt LinkedIn fragen würde, eine große Änderung ist, dass man per Gutachten eine Verkürzung der Restnutzungsdauer erreichen kann. Ja, was wir auch schon vorhin hatten, da muss doch der Gutachter, was ja völlig verrückt ist heutzutage, eine Vorortbesichtigung machen. Das,
Oha.
oha,
Ohne Google Luftbilder.
ja, ohne, also keine Desktop-Valuation. Ich weiß gar nicht, ob das alle Gutachter noch machen wollen. Und der muss öffentlich vereidigter Sachverständiger sein. Das kann für Unternehmen eine Bedeutung haben. Ich glaube, dass das eher für Privatpersonen interessant ist, wenn die ihre Steuer, also es geht ja darum, wie verteile ich die Abschreibungen. Aber ich kann die Abschreibungen, wenn ich das Grundstück bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag behalte, nur einmal nutzen. Schreibe ich über 20 oder 50 Jahre ab. Und das kann natürlich schon interessant sein für Personen, die sagen, ich kaufe mir jetzt eine Immobilie, schreibe die 20 Jahre ab und die richtige Kohle und Reibach mache ich, wenn ich in Rente gehe, weil dann natürlich dann die Steuerbelastung insgesamt wegen des normalerweise niedrigen Einkommens ein bisschen geringer ist und dann natürlich einen echten Effekt hat. Bei Unternehmen weiß ich gar nicht, ob das so interessant ist, weil die machen ja die Bilanzen, die sie aufstellen, immer für drei Beteiligte. Das sind sie selber, da sagen sie, ich hätte gern ein realistisches Bild. Dann ist der eine Adressat ist die Bank, da ist also alles rosa-rot. Und bedauerlicherweise müssen sie auch noch für die Steuer was machen, weil es auch ein Beteiligter und da ist es immer besonders schlecht. Und da frage ich mich immer, wenn ich eine Verkürzung der Restnutzungsdauer habe, die Ertragslage belaste, ob das wirklich gerade in Zeiten schwererer oder schwieriger Refinanzierungsbedingungen und des schwierigen Refinanzierungsumfeldes so eine gute Idee ist. Ja.
Ja, da gibt es immer zwei Themen zu beachten. Eine ist, wie gesagt, das Steuerliche, die Restnutzungsdauer dort nach unten zu kriegen. Der Bank ist die steuerliche Betrachtung des Kunden eigentlich egal. Die machen ihr eigenes Gutachten, in der Regel Beleihungswertgutachten. Da steht eine Restnutzungsdauer drin. Die sollte die 40 Jahre nach Möglichkeit nicht unterschreiten. Und ob der Kunde da vielleicht privat eine andere Meinung zu hat und sagt, naja, aber ich sind ja höchstens 20. Ja. Sind zwei unterschiedliche Themen, die auch nicht miteinander oder nicht aufeinandertreffen, mal so um sagen. Also, ja. Thema, was ja auch in aller Munde ist, Abwanderung. Siehst du aktuell auch bei Immobilieninvestoren, die vielleicht gerne mal früher eine deutsche GmbH gemacht haben, ein Thema, dass die vielleicht eher nach Luxemburg oder auf eine Insel gehen und von dort aus operieren? Ist das ein Trend? Also, den gibt es ja schon länger, aber hat sich das aus deiner Sicht nochmal verstärkt in letzter Zeit?
Also ich habe die Mehrheit der Mandanten, die ich berate, kommen über Luxemburg. Das hat einfach einen Kapital-Cut.
Kapitalertragssteuer.
Genau, das hat geht weiter. Das hat insbesondere Gründe der Kapitalertragssteuer. Ja, wie kriege ich das Geld raus? Man muss einfach immer berücksichtigen, in Luxemburg kostet mich eine Gesellschaft einfach das Corporate Servicing, würde ich mal sagen, das Doppelte bis das Dreifache an Kosten. und das ist die tatsächliche Realität. Gewinne sind ja oftmals nur Erwartungen und das muss man immer so ein bisschen mit dem Kopf behalten. Aber die, würde man behaupten, internationale Investoren gehen zu 95% aller Fälle über Luxemburg, weil das auch bekannt ist. Ich hatte mich letztens mit einem Mandanten unterhalten, der hat gesagt, eigentlich aus seiner Sicht die deutsche KVG aus steuerlicher Sicht eigentlich auch für Ausländer oder insbesondere für deutsche institutionelle Investoren, die auch über Luxemburg gehen, das deutlich bessere und attraktivere Modell. Bloß das ist einfach nicht, weil das keiner kennt, verkaufbar. Und was wir halt auch sehen, was wir aktuell machen, ist, dass die versuchen, über bestimmte steuerliche Strukturen in UK zu gehen. Das ist jetzt auch nicht mehr ganz, ganz unüblich. Okay. Aber jetzt, dass die wirklich in Deutschland komplett alles haben, das nimmt ab, das muss man einfach sagen.
Okay. Sehr schön. Ich glaube, wir sollten vielleicht noch mal ein bisschen den Gaumen betäufen. Zum Wohle.
Ja, zum Wohl.
Als letzte Frage an der Stelle. Hast du Hoffnung für Deutschland? Im Moment ist ja großer Pessimismus angesagt. Würdest du den teilen oder ein bisschen? Oder glaubst du, es gibt eine positive Wendung?
Also meinem Naturell entspricht es, dass mein Glas immer halb voll ist. Also ich bin da immer eher optimistisch. Natürlich gibt es einen Haufen Probleme, aber ich glaube, dass wir eine gute Startbasis haben, auch im Vergleich zu vielen anderen Ländern. Und da habe ich immer Hoffnungen, dass wir die Kurve bekommen, weil ich glaube, auch die Mehrheit der Bevölkerung weiß, dass einfach ein gutes Wirtschaftswachstum und ein attraktiver Wirtschaftsstandort wichtig sind, damit es allen Menschen gut geht. Also uns nützt es ja nichts, wenn wir die Steuern so weit nach oben treiben, dass der Standort Deutschland nicht mehr attraktiv ist. Wir das sehen Thema, das ja teilweise.
Das haben wir jetzt schon. Also Steuern ist ein Thema, aber halt auch Energie. Also die Produktion ist einfach teuer hier mit Personal und Energie. Tja, das...
Aber deswegen, das glaube ich einfach, dass... Das wird sich auch in der Bevölkerung, wir kriegen es ja jetzt schon mit, wenn in den Nachrichten öfter mal über Werksschließungen oder dass Unternehmen nicht mehr in Deutschland investieren, sondern woanders, dann hat das halt viel mit den Standortkosten zu tun und dass man da einfach überlegt, wie man das wieder so macht, dass wir einfach einen wettbewerbsfähigen Standort hier haben. Und die größte Bedrohung ist halt China. Ja, also die sind in der Technik mittlerweile soweit, produzieren deutlich günstiger, haben geringere Löhne. Das ist natürlich das größte Risiko, aber da glaube ich immer noch, dass Deutschland die besten Voraussetzungen hat, das erfolgreich zu gestalten.
Das teilen wir. Dann sage ich herzlichen Dank an der Stelle.
Vielen Dank, Stefan.
Hat Spaß gemacht und bis bald.
Bis bald. Ciao, ciao.
Danke, dass Sie bei Loan to Value, präsentiert von IBM Financial, dabei waren. Bleiben Sie dran für mehr Einblicke in die Immobilienwelt. Abonnieren Sie uns, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder spannende Perspektiven im Immobiliensektor erkunden.